Liebe Gemeinde, lebt in der Gegenwart. Schwelgt nicht in der Vergangenheit, denn sie ist eben genau das, vergangen. Erträumt euch auch nicht irgendeine Zukunft, denn vermutlich wird die Zukunft auch gar nicht so werden, wie wir sie uns erträumen würden. Lebt in der Gegenwart. Richtet euch ein. Kümmert euch darum, dass es der Stadt, in der ihr lebt, und den Menschen um euch herum gut geht. Dann geht es auch euch gut. Die Katastrophe steckt den Menschen noch in den Knochen. Die Stadt Jerusalem ist zerstört. Viele Menschen, vor allem die Gebildeten, die Beamten, auch die Geistlichen, die sind aus der Heimat entführt worden und in Babylon angesiedelt worden. Der Staat Juda liegt am Boden, er wurde von den Babyloniern besiegt und zerstört und er soll sich auch nicht wieder erholen. Darum wurde die Oberschicht umgesiedelt. Eigentlich geht es den Menschen aus Juda gar nicht so schlecht in Babylon. Sie sind keine Gefangenen. Sie dürfen sich ganz frei bewegen. Und wenn sie sich geschickt anstellen, dann bringen sie es auch zu etwas. Gerade die gebildeten Menschen wurden hier angesiedelt. Das sind die, die auch in Babylon alle Chancen haben, Karriere zu machen. Aber sie sind jetzt eben nicht in Jerusalem, sondern in Babylon, in der Fremde, fern von der Heimat. Sie gehen durch unbekannte Straßen. Sie hören eine fremde Sprache. Sie leben zwischen Menschen, die sie nicht kennen. Da melden sich einige zu Wort. Sie erwecken den Eindruck, Propheten zu sein. Sie reden im Namen des Gottes Jahwe. Und sie sagen, Jahwe hat doch in der Vergangenheit immer für sein Volk gesorgt. Dann wird er das doch jetzt auch tun. Also macht euch keine Sorgen, sagen sie. Das wird nicht lange dauern. Dann wird der Herr uns wieder in die Heimat führen. Ihr werdet schon sehen, wir werden Jerusalem wieder aufbauen und alles wird dann wieder so sein, wie wir es gewohnt sind. Vergesst die Gegenwart, ist ihre Botschaft. Sie ist doch schon bald wieder vergangen. Erinnert euch nur an eure Vergangenheit, denn bald wird alles wieder so sein wie früher. Das sind übrigens dieselben, die noch vor der Niederlage gegen Babylon gesagt haben, keine Sorge, Gott wird uns retten. Wir werden nicht verlieren. Gott wird uns gegen Babylon verteidigen. Der ist doch auf unserer Seite, uns kann gar nichts passieren. Sie haben kein Recht. Sie haben nicht die Wahrheit gesagt. Und auch wenn das schon vor der Katastrophe falsch war, was sie sagten, die Katastrophe ist ja eingetreten, trotzdem sind die Menschen jetzt wieder geneigt, ihnen zu glauben. Denn das ist ja eine verlockende Botschaft, insbesondere für Menschen, die es nicht so mit Veränderungen haben. Die gerne hätten, dass alles immer so bleibt, wie es war. So kennen wir es doch. Menschen, die nicht so gerne fremde Menschen um sich haben, die anders aussehen, eine fremde Sprache sprechen und auch noch anders glauben. Menschen, die auch denken, das Klima wird sich niemals wandeln. Warum sollte das, was über Jahrtausende gehalten hat, sich jetzt ändern? Keine Panik auf der Titanic. Und Menschen, die auch eine Pandemie nicht für möglich halten, denn sie können sich nicht erinnern, dass es so etwas jemals gegeben hat. Lieber auf die hören, die sagen, kümmert euch nicht drum, wird schon werden, Jesus macht das schon. Leider gibt es solche Propheten auch heute. Jesus schützt uns vor der Krankheit, behaupten sie. Aber sie haben kein Recht, sie leugnen nur die Verantwortung, die wir tragen. Das ist nicht wahr. Das zeigen die vielen Gottesdienste, die zu Multispreading-Events geworden sind. Wir haben kein Wort von Jesus empfangen, das uns unserer Verantwortung in dieser Lage entbindet. Die Menschen in Babylon erreicht ein Brief aus der Heimat, ein Brief von Jeremia. Jetzt ist Jeremia nun wirklich nicht der, von dem sie sich jetzt einen Brief wünschen. Denn Jeremia ist ja genau der Prophet, der das von Anfang an gesagt hat, der die Katastrophe vorhergesehen hat. Gefühlt ist Jeremia schuld an dem ganzen Schlamassel. Er hat nämlich behauptet, die Katastrophe kommt. Sie ist ein Gericht, weil wir nicht Recht und Barmherzigkeit in unserem Land regieren lassen, wird uns Gott nicht gegen die Babylonier verteidigen. Das hat er gesagt. Anders als die anderen Propheten, die sich sicher waren, dass Gott weiter auf ihrer Seite ist und sie auch dieses Mal wieder retten wird. Irgendwie ist es also gefühlt auch Jeremias Schuld, dass wir da sind, wo wir jetzt sind, in der Ferne, in der Katastrophe. Also lasst uns bloß mit Jeremia in Ruhe, sagen einige, wir wollen überhaupt nicht wissen, was er schreibt. Aber andere schauen voll Neugier in den Brief, denn sie durchschauen das. Jeremia, der hatte doch Recht behalten. Vielleicht weiß er auch jetzt, was zu tun ist. Dieser Brief, den Jeremia schreibt, den finden wir im Buch Jeremia im Kapitel 29. Und ich lese daraus Verse vor. Das ist der Wortlaut des Briefes, den der Prophet Jeremia aus Jerusalem an den Rest der Ältesten, der Verbannten, an die Priester, die Propheten und das ganze Volk sandte, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel verschleppt hatte. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, zu allen Verbannten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären. Ihr sollt euch dort vermehren und nicht vermindern. Sucht das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl. Ja, so spricht der Herr, wenn 70 Jahre für Babel vorüber sind, dann werde ich euch heimsuchen, mein Heilswort an euch erfüllen, um euch an diesen Ort zurückzuführen. Denn ich kenne die Gedanken, die ich für euch denke, Spruch des Herrn. Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Ihr werdet mich anrufen, ihr werdet kommen und zu mir beten und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden, wenn ihr nach mir fragt von ganzem Herzen. Und ich lasse mich von euch finden, Spruch des Herrn, und ich wende euer Geschick und sammle euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch versprengt habe, Spruch des Herrn. Ich bringe euch an den Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe. Immer wenn sich eine Gelegenheit für mich bietet, dass ich meine Studienfreunde treffe, dann setzen wir uns zusammen an einen Tisch, öffnen eine Flasche Wein und dann schwelgen wir in der Vergangenheit. Wir erzählen uns den einen oder anderen Schwank aus der Studienzeit und wir erinnern uns daran, wie schön und lustig es damals war. Wir haben sehr gerne studiert und wir verstanden es, uns das Studium bei aller Arbeit auch richtig schön zu machen. Im Sommer hat eigentlich an jedem Abend irgendwo auf dem Campus ein Grill gequalmt. Und wenn es dann kälter war, dann haben wir uns am Abend auf den Zimmern getroffen, gerne mit einem Pfeifchen oder einem Glas Whisky. Und die schönste Zeit, die ich in Erinnerung habe, da ging immer noch das Buch Der Hobbit von Tolkien rum und wir haben uns daraus gegenseitig vorgelesen. Ich schwelge gerne in der Vergangenheit. Das tut mir gut, das genieße ich. Aber ich kann mich auch an eine Zeit erinnern, das war so etwa 2 Jahre nach dem Studium. Da war ich überzeugt, ich werde nie mehr so glücklich sein wie im Studium. Wahrscheinlich werde ich überhaupt nie mehr glücklich sein. Das war richtig schrecklich. Ich hatte wirklich Angst davor, die schönste Zeit meines Lebens sei vorbei. Davon war ich überzeugt, ich werde nicht mehr glücklich sein können. Man tut der Gegenwart Unrecht, wenn man so sehr in Erinnerung schwelgt, dass die Gegenwart dagegen gar keine Chance mehr hat. Das Leben verändert sich, wir werden älter und reifer, wir begegnen neuen Herausforderungen. Und dann wird manches anstrengender und manches müssen wir loslassen. Aber wir lernen auch immer wieder neue Menschen kennen, machen neue Erfahrungen, finden neues Glück, von dem wir vorher gar nicht zu träumen wagten. Und auch die Gesellschaft verändert sich, die Welt verändert sich. Das hat sie immer schon getan und das wird sie auch immer tun. Und das kann Angst machen, das kann Unwohlsein bereiten, dass sich die Dinge verändern. Aber was hätten wir alles verpasst, wenn nicht immer schon Menschen da gewesen wären, die mit offenen Armen den Wandel empfangen haben? Sie haben Fortschritt und Entwicklung möglich gemacht. Und das nicht nur technologisch, sondern auch in der Kunst, in der Musik, in der Freizeitgestaltung, sogar beim Essen. Das Neue, das Fremde, das, was wir ja noch nie gemacht haben, gerade das kann eine richtige Bereicherung sein. Ich bin heute immer noch dankbar, dass ich so eine schöne Studienzeit hatte, aber ich würde sie mir nicht mehr zurückwünschen. Das Leben, wie es sich so entwickelt hat, das ist viel zu reizvoll. Ich bin dankbar für diese schöne Vergangenheit und denke gerne daran und erinnere mich gerne mit meinen Freunden daran, aber jetzt ist Gegenwart und die ist auch nicht schlecht. Gestaltet die Gegenwart, richtet euch ein. Das ist jetzt euer Zuhause. Die Vergangenheit ist vergangen, die Gegenwart ist das Einzige, was ihr habt. Suchet das Wohl der Stadt, in die ich euch geführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl. Das jetzt ist jetzt eure Situation, es gibt keine andere. Wenn ihr es gut haben wollt, dann tut anderen Gutes. Setzt euch dafür ein, dass es den Menschen um euch herum gut geht. Sorgt für ein gutes Klima im Miteinander, in eurem Viertel. Mischt euch in die Verkehrsgestaltung mit ein. Unterstützt die kleinen Läden und Märkte und kauft da. Begrüßt es mit offenen Armen, wenn jemand eine gute Idee hat, wie das Miteinander neu und freundlicher gestaltet werden kann. Ich kann mich an Zeiten erinnern, in denen Christinnen und Christen davor gewarnt wurden, in der Politik mitzumischen. Die Politik ist ein schmutziges Geschäft. Ich denke, diese Zeit ist vorbei und das ist gut so, denn die biblischen Texte sprechen eine ganz andere Sprache. Ihr tragt Verantwortung für ein Miteinander, das von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit geprägt ist, Wärme, Mitmenschlichkeit. Diese durchaus sehr politische Herausforderung, die zieht sich durch die ganze Bibel wie ein roter Faden. Aber was kann ich schon tun? Da habe ich doch nicht viele Möglichkeiten, oder? Sind das nicht ganz andere Menschen, die die Fäden ziehen? Die Regierung, die Konzerne, die Medien? Ich kann doch nichts ausrichten. Mich fragt doch niemand. Irgendwie fühle ich mich außen vor und abgehängt. Diesen Eindruck kann man durchaus gewinnen. Irgendwo sitzen die ganz Großen und Mächtigen und die bestimmen, wo es lang geht. Der kleine Mann und die kleine Frau, die können gar nichts ausrichten. Nur interessant, dass die Großen und Mächtigen auch das Gefühl haben, sie müssten sich nach den anderen richten. Die Regierung nach den Konzernen, die Konzerne nach den Kunden. Auch hier sprechen die biblischen Texte eine ganz andere Sprache. Sie nennen uns Gottes Ebenbild. So werden wir da angesprochen. Wir tragen Würde. Wie Stellvertreter Gottes auf Erden tragen wir, die ganz einfachen Menschen, Verantwortung, das Miteinander zu gestalten. Wer an den Schöpfer glaubt, der muss doch auch an das Geschöpf glauben. Wer an die Macht des Schöpfers glaubt, kann doch nicht ernsthaft meinen, dass wir, seine Geschöpfe, ohnmächtig seien. Wir gestalten unsere Gegenwart. Wir tragen dafür Verantwortung, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Ihr als Mitarbeiterinnen im Kreuzwerk, ihr macht das schon. Immer wenn ihr unterwegs seid, bei Menschen zu Hause, wenn ihr sie aufsucht, sie pflegt, euch für die Menschen Zeit nimmt, dann sucht ihr das Wohl dieser Menschen. Das liegt euch am Herzen. Und das macht ihr gut, das höre ich immer wieder. Und deshalb glaube ich, ist es jetzt an der Zeit, dass wir uns für euch stark machen. Dieses Wort vom Klatschen ist ja viel bemüht worden, das will ich heute nicht nochmal bemühen oder zumindest jetzt nicht. Darüber ist oft geredet worden. Es steht sehr ernst um die Pflege. Gestern bei der Mitgliederversammlung des Kreuzwerks haben wir gehört, es ist nicht 5 Minuten vor 12, es ist 5 Minuten nach 12. Es ist ungeheuer schwer, Menschen zu finden, die sich für die Pflege ausbilden lassen. Und das in einer Situation, wo ständig Menschen abgelehnt werden müssen, die sich pflegen lassen wollen, weil nicht genügend Menschen da sind, die das tun. Und das liegt nicht daran, dass Pflege nicht mehr so up-to-date ist. Es liegt nicht daran, dass junge Menschen keine Lust haben, sich den Rücken krumm zu machen für andere Menschen. Das stimmt nämlich nicht. Es gibt sehr viele Menschen, die gerne in diesen schönen Beruf gehen wollen. Aber das Problem ist, die Bedingungen sind schlecht. Wenn man keine Zeit hat für die Menschen, die man pflegt, und nur eben schnell das machen kann, was nötig ist, dann hat man nämlich gar nicht das Gefühl, dass man diesen Menschen überhaupt irgendetwas Gutes tut. Und wenn man dann körperlich sehr hart arbeitet und das auch körperlich spürt nach den Jahren, dann ist das eine wirkliche Zumutung, wenn dann am Ende des Monats ein äußerst dürftiger Lohn dabei herausspringt. Diese Frauen hier vorne sind Leistungsträgerinnen unserer Gesellschaft. Für ihre Rechte müssen wir uns stark machen, wo wir das können. Wir müssen darauf achten, dass das ein Thema bleibt. Im Moment ist das in vieler Munde, aber wir müssen darauf achten, dass das so lange ein Thema bleibt, bis Rahmenbedingungen geschaffen wurden, in denen sich wieder gut arbeiten lässt. Gestaltet die Gegenwart. Um eure Zukunft kümmere ich mich, sagt Gott. Denn ich kenne die Gedanken, die ich für euch denke. Spruch des Herrn, Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. So steht es in diesem Brief, so soll Jeremias den Menschen in Babylon von Gott ausrichten. Konkret bedeutet das für die Menschen in Babylon, jetzt richtet euch erstmal ein, Babylon ist eure Gegenwart, gestaltet das Leben hier, das ist eure Situation. Aber ihr seid dabei nicht auf euch allein gestellt. Ich habe euch doch nicht vergessen. Ich verspreche euch, eure Kinder werden wieder in die Heimat zurückgehen, in Juda leben. Und die ganzen Heilsversprechen, die ich euch und euren Vätern und Müttern gegeben habe, die habe ich doch nicht vergessen. Ich halte mich an das, was ich sage. Das ist ein Wort für die Menschen damals, für Juda, Gottes Volk im 6. Jahrhundert vor Christus. Und ich glaube, dass diese gute Absicht Gottes auch uns gilt. Für uns, für unsere Zukunft ist gesorgt. Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, der hat gute Gedanken, auch für euch, für uns. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet für dich Heil? Welche Vorstellung hast du davon? Was ist Erlösung? Was hoffst du? Wonach sehnst du dich? Welche Bilder hast du vor Augen, wenn du an Heil denkst, an Hoffnung? Vergebung? Freiheit von bedrückenden Sorgen? Ein Neuanfang? Versöhnung mit Menschen? Das Verstummen der Stimmen, die dich Tag für Tag antreiben? Ganz konkret, was bedeutet für dich Heil? Ein Spruch des Herrn. Ich habe für dich Gedanken des Heils, eine Zukunft und eine Hoffnung will ich dir geben. Dafür hat Jesus Christus gelebt, dafür ist er gestorben. Und als Zeichen, dass diese Zukunft schon angebrochen ist, ist er auferstanden. Für unsere Zukunft ist gesorgt, unser Heil ist besiegelt. Das hält mir den Rücken frei. Die Gegenwart lässt sich viel leichter gestalten, wenn für die Zukunft gesorgt ist. Spürt diese Leichtigkeit. Gott gibt uns eine Zukunft. Das eröffnet Spielräume, um die Gegenwart mutig und selbstbewusst und kraftvoll zu gestalten. Amen.